Er verschwand die Wendeltreppe hinunter und sie hörten die Haustür auf- und zugehen. Sie sahen einander an.
»Feiger alter Wicht«, sagte Ron,
»Luna hat 10-mal so viel Mumm wie der.«
»Er hat wahrscheinlich Angst davor, was mit ihnen passieren wird, wenn die Todesser herausfinden, dass ich hier war«, sagte Harry. »Also ich finde, Ron hat recht«, sagte Hermine. »Schrecklicher alter Heuchler, sagt allen anderen, dass sie dir helfen sollen und versucht, sie selber da rauszuwinden, und haltet euch um Himmels Willen von dem Horn fern.«
Harry ging zu dem Fenster auf der anderen Seite des Raumes hinüber. Er konnte einen Bach sehen, ein schmales, glitzerndes Band tief unten am Fuß des Hügels. Sie waren ganz hoch oben. Ein Vogel flatterte am Fenster vorbei, während Harry in die Richtung des Fuchsbaus starrte, der jetzt hinter einer anderen Hügelkette verborgen war. Irgendwo da drüben war Ginny. Seit Bills und Fleurs Hochzeit waren sie einander nicht mehr so nahe gewesen, doch sie konnte nicht ahnen, dass er jetzt zu ihr hinsah und an sie dachte. Vielleicht sollte er froh darüber sein. Jeder, mit dem er in Kontakt kam, war in Gefahr. Xenophilius' Verhalten war der beste Beweis dafür. Er wandte sich vom Fenster ab, und sein Blick fiel auf einen weiteren seltsamen Gegenstand, der auf dem überladenen runden Schränkchen stand. Die steinerne Büste einer schönen, aber streng blickenden Hexe mit einer äußerst grotesken Kopfbedeckung. Zwei Gegenstände, die wie goldene Hörrohre aussahen, wölbten sich seitlich daraus hervor. An einem Ledergurt, der über ihren Kopf führte, war ein paar glitzernder blauer Flügelchen befestigt, während eins von den orangefarbenen Radieschen an einem zweiten Gurt um ihre Stirn befestigt war.
»Seht euch das an«, sagte Harry.
»Entzückend«, sagte Ron. »Überrascht mich, dass er das nicht bei der Hochzeit getragen hat.« Sie hörten die Haustür zugehen, und einen Moment später war Xenophilus über die Wendeltreppe nach oben zurückgekehrt, seine dürren Beine steckten jetzt in Gummistiefeln, und in den Händen hielt er ein Tablett mit verschiedensten Teetassen und einer dampfenden Kanne Tee.
»Ah, Sie haben meine Lieblingserfindung entdeckt«, sagte er, drückte Hermine das Tablett in die Arme und stellte sich neben Harry vor die Figur.
Haargenau dem Kopf der schönen Rowena Ravenclaw angepasst. »Witzigkeit im Übermaß ist des Menschen größter Schatz«, er deutete auf die hörrohrartigen Gegenstände. »Das sind Schlickschlupfabsauger, um alle Störfaktoren aus der unmittelbaren Nähe des Denkenden zu entfernen«, er wies auf die Flügelchen, »ein Billywick-Propeller, um einen höheren Bewusstseinszustand herbeizuführen. Schließlich«, er zeigte auf das orangefarbene Radieschen, »die Lenkpflaume. Sie steigert die Fähigkeit, das Außergewöhnliche anzunehmen.«
Xenophilius ging rasch zu dem Teetablett zurück, das Hermine erfolgreich, aber riskant auf einem der überladenen Tischchen ausbalanciert hatte.
»Darf ich Ihnen einen Spulenwurzeltee anbieten? Wir machen ihn selber.«
Xenophilius begann, das Getränk einzuschenken, das tiefrot war wie rote Beete-Saft, und fügte hinzu,
»Luna ist unten hinter der tiefen Brücke. Sie ist ganz aufgeregt, dass Sie hier sind. Sie dürfte bald zurück sein. Sie hat beinahe genug Plimpis gefangen, um Suppe für uns alle zu kochen. Setzen Sie sich doch bitte und nehmen Sie Zucker. Nun?«
Er räumte einen schwankenden Papierstapel von einem Sessel, nahm Platz und schlug die Beine mit den Gummistiefeln übereinander.
»Nun, wie kann ich Ihnen helfen, Mr. Potter?«
»Also«, sagte Harry und warf Hermine einen Blick zu, die ermunternd nickte, »es geht um dieses Symbol, das Sie bei Bills und Fleurs Hochzeit um den Hals trugen, Mr. Lovegood. Wir würden gerne wissen, was es bedeutet.«
Xenophilius hob die Brauen. »Meinen Sie das Zeichen der Heiligtümer des Todes?«